Herr, öffne unsere Herzen, dass wir verstehen, was du uns sagen willst. Rede du, Herr, durch deinen Heiligen Geist zu uns und gib mir die richtigen Worte. Amen. Dies ist meine zweite Predigt in meinem Leben. Habt also ein bisschen Nachsicht, wenn es noch nicht so rund läuft wie beim Siegfried. Ich würde euch eine große Fülle von Bibelstellen zumuten, aber sie sind mir wichtig, um das Thema zu verstehen. Deborah hat uns ja schon eingeführt in den heutigen Sonntag, in den Palmsonntag. Und es ist die letzte Zeit, die letzten Tage von Jesus, die er auf dieser Erde gelebt hat. Wie schon gehört, er reitet als König, als der Messias, als der Retter nach Jerusalem, in das geistliche Zentrum der Juden. Und die Juden sagen, dass dort Gott im Tempel gegenwärtig ist. Im Lukas-Evangelium lesen wir, und als er, also Jesus ist da gemeint, sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben über all die Wunderwerke, die sie gesehen hatten. Und sie sagten, gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Wer ist Jesus für dich? Ist er der König der Könige, dem du mit lauter Freude zujubelst? Der Glaube der Juden ist nur sehr oberflächlich. Der Tempel ist nicht mehr nur der Anbetung Gottes vorbehalten, sondern das Geschäftliche steht im Vordergrund. Das gefällt Gott nicht und natürlich auch Jesus, dem Gottessohn, nicht. Deshalb treibt Jesus alle, die nur das Geschäftliche sehen, aus dem Tempel heraus. Weiter lesen wir im Lukas-Evangelium. Und als er in den Tempel eingetreten war, fing er an, die Verkäufer hinauszutreiben und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus ist ein Bethaus, ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Was steht bei uns im Vordergrund, wenn wir in den Gottesdienst kommen? Ist uns die Anbetung Gottes, dass wir Jesus ehren, das Wichtigste? Oder ist es uns wichtiger, Freunde zu treffen, Kaffee und Tee zu trinken? Versteht mich bitte nicht falsch. Natürlich dürfen wir uns darauf freuen, dass wir hier Freunde treffen. Und selbstverständlich dürfen wir auch nach dem Gottesdienst Gemeinschaft haben bei Tee und Kaffee. Aber ist die Anbetung Gottes, dass wir Jesus dafür danken, was er für uns getan hat, immer noch das Wichtigste? Jesu Leidensweg geht weiter. Er weint über Jerusalem. Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Jesus feiert mit seinen Jüngern sein letztes Passafest und das erste Abendmahl. Auch wir werden nachher das Abendmahl feiern und uns daran erinnern lassen, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Und er, Jesus, nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Auch dass Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, ist eine Erinnerungshandlung. In der Gemeinde, in der ich in Deutschland gewesen bin, wurde dies praktiziert. Und ich finde das eine beeindruckende Handlung, einander zu bezeugen, dass Jesus uns liebt und dass wir auch so einander lieben sollen. Der Jünger Johannes schreibt, Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Jesus geht mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane und hat Todesangst. Daran sehen wir, dass Jesus ganz menschliche Gefühle hatte und Empfindungen. Er bittet seine Jünger, für ihn zu beten, aber sie schlafen ein. Jesus bittet Gott: Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Dies wiederholt sich dreimal und jedes Mal schlafen die Jünger ein. Wie sieht unser Gebetsleben aus? Halten wir durch, wenn uns ein Verwandter oder ein Freund bittet, dass wir für ihn oder für sie beten? Oder vergessen wir, bis wir zu Hause sind, was wir versprochen haben? In unserem Hauskreis haben wir ein Gebetsbuch, wo wir unsere Gebetsanliegen aufschreiben. Eine gute Möglichkeit gegen das Vergessen. Oder ich selber habe Gebetszettel für jeden Wochentag, damit ich keinen vergesse, für den ich beten möchte. Von Jesus' engsten Jüngerkreis verrät ihn Judas. Als er Jesus aber noch redete, siehe, da kam eine Schar und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm: Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Der Weg geht weiter. Jesus wird beim hohen Priester Kaiphas verhört. Petrus und Johannes sind die einzigen, die ihm folgen. Die anderen sind alle weggelaufen. Petrus wird angesprochen und bekommt Angst, dass auch er hingerichtet wird. Es sah ihn, also Petrus, aber eine Magd bei dem Feuer sitzen und blickte ihn scharf an und sprach: Auch dieser war mit ihm. Er aber leugnete und sagte: Frau, ich kenne ihn nicht. Wie ist das bei uns? Stehen wir dazu, dass wir Christen sind, wenn in der Arbeit oder sonst irgendwo in unserem Umfeld Gott gelästert wird oder Witze über Gott gemacht werden? Jesus wird vor den Hohen Rat geführt. Wie entwürdigend muss es für den Gottessohn gewesen sein, als er verspottet und geschlagen wird. Die Männer aber, die Jesus gefangen hielten, verspotteten ihn und schlugen ihn, verdeckten sein Angesicht und fragten: Weissage, wer ist, der dich schlug? Und viele andere Lästerungen sagten sie gegen ihn. Jesus wird verhört und gefragt, ob er der Messias, der versprochene Retter ist. Sie sprachen aber alle: Du bist also der Sohn Gottes? Er aber sprach zu ihnen: Ihr sagt es, ich bin es. Jesu Leidensweg führt weiter, er wird zu Pilatus gebracht. Aber dieser hält König Herodes für zuständig. Als aber Herodes mit seinen Soldaten ihn geringschätzend behandelt und verspottet hatte, warf er ihm ein glänzendes Gewand um und sandte ihn zu Pilatus zurück. Der Hohe Rat setzt Pilatus unter Druck, sodass er Jesus entgegen seiner eigenen Überzeugung geißeln und kreuzigen lässt. Im Markus-Evangelium lesen wir: Da aber Pilatus der Volksmenge einen Gefallen tun wollte, gab er ihnen den Barabbas, einen Mörder, los und überlieferte Jesus, nachdem er ihn hatte geißeln lassen, damit er gekreuzigt wurde. Die Soldaten führen die grausame Geiselung durch. Viele Menschen starben bereits schon dabei. Das Folgende sage und zeige ich keinesfalls, weil ich vielleicht Gefallen daran hätte, sondern nur, um uns bewusst zu machen, wie furchtbar Jesus für uns gelitten hat. Die römische Geiselung wurde mit einem sogenannten Flagrum oder Flagellum durchgeführt, einer kurzen Peitsche, in deren Lederriemen Blei oder Eisen und scharfe Knochenstücke eingeflochten waren. Das ist eben auf dem Bild dort zu sehen. Die Metallkugeln gruben sich in die Haut und hinterließen tiefe Prellungen. Die Knochenstachel rissen die Haut auf. Bei längeren und besonders brutalen Geiselungen hing die Haut am Ende nur noch in Fetzen herab. Es kam zu starken Blutungen und es konnte vorkommen, dass Knochen und innere Organe sichtbar wurden. Weiter heißt es im Markus-Evangelium: Und sie legten ihm ein Purpurgewand an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf und sie fingen an, ihn zu grüßen. Sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt und spien ihn an und sie beugten die Knie und huldigten ihm. Jesus wird gekreuzigt, die schrecklichste Hinrichtungsart, die es je gegeben hat. Im Römischen Reich wurden vor allem Nichtrömer und Aufrührer, beides hat man Jesus unterstellt, und entlaufene Sklaven am Kreuz gekreuzigt. In einigen vom Islamismus geprägten Staaten ist die Kreuzigung bis heute als Strafe im Gesetz verankert. Und sie gaben ihm mit Myrrhe vermischten Wein. Er aber nahm ihn nicht und sie kreuzigten ihn. Dieses Gemisch von Wein und Myrrhe, das hätte die Schmerzen gelindert. Aber Jesus hat die Schmerzen im vollen Umfang ertragen. Ebenso spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten untereinander und sprachen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Und in der 9. Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eloi, Eloi, lema sabachthani, was übersetzt ist: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie schrecklich müssen diese Stunden für Jesus gewesen sein. Wie furchtbar hat er als unschuldiger Mensch für unsere Schuld gelitten. Schon der Prophet Jesaja schreibt 760 Jahre zuvor: Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ja, nach diesem Leidensweg Jesus möchte ich einen kleinen Exkurs durch die Religionen machen. Und zwar mit der Fragestellung: Gibt es Heilsgewissheit oder Rettung für die 1553 Millionen Muslime weltweit? Muslime glauben, dass sie alle erst einmal in die Hölle kommen und werden dort von ihren Sünden geläutert. Je nach Schwere ihrer Sünden bleiben sie in der Hölle oder Allah zeigt sich ihnen barmherzig und nimmt sie in das Paradies auf. Gibt es also Heilsgewissheit? Nein. Gibt es Heilsgewissheit oder Rettung für die 943 Millionen Hindus weltweit? Je nachdem, ob man tugendhaft genug war oder an das Richtige geglaubt hat, bekommt man als Trost die Aussicht auf Belohnung im Jenseits. Gibt es also Heilsgewissheit? Nein. Gibt es Heilsgewissheit oder Rettung für die 463 Millionen Buddhisten weltweit? Die Gläubigen hoffen auf Wiedergeburt in einem Himmel oder in einem Buddha-Land und fürchten den Sturz in die Hölle. Gibt es Heilsgewissheit? Nein. Gibt es Heilsgewissheit oder Rettung für die 15,3 Millionen Juden weltweit? Im Endgericht wird über gerechte und ungerechte Taten gerichtet. Sie werden durch Gottes Erbarmen gerechtfertigt. Gibt es Rettung? Ja. Die Gewissheit auf Rettung, also Heilsgewissheit? Nein. Das Christentum weltweit 3,4 Millionen Christen. Davon sind schätzungsweise 550 Millionen wiedergeborene Christen. Das ist mir einfach wichtig in Bezug auf die Heilsgewissheit. In der römisch-katholischen Kirche sind die meisten Christen mit 1,200 Millionen. In der katholischen Kirche sind die Sakramente, also Taufe, Abendmahl, Buße, also gleich Beichte, Firmung, entspricht der Konfirmation, Ehe, Weihe als Diakon, Priester, Bischof und Krankensalbung heilsnotwendig. Der Glaube allein genügt nicht. Dazu kommt die Lehre vom Fegefeuer, die Unfehlbarkeit des Papstes, weitere Irrlehren zur Heiligen- und Marienverehrung. Gibt es Heilsgewissheit? Wenn das geglaubt wird, eher nein. Ich weiß sehr wohl, dass es auch gläubige Katholiken gibt. In der orthodoxen Kirche, 304 Millionen Christen weltweit, sie glauben nicht, im Gegensatz zu der katholischen Kirche, nicht an die Lehre vom Fegefeuer und nicht an die Unfehlbarkeit des Papstes. Die orthodoxen Christen pflegen eine starke Verehrung von Ikonen und Heiligenbildern. Da sind zwei abgebildet. Sakramente sind wie in der katholischen Kirche heilsnotwendig. Der Glaube allein genügt nicht. Ich würde sagen, das Gleiche wie bei der katholischen Kirche. Eher nein. Gleicher Zusatz, sehr wohl, glaube ich, dass auch da wiedergeborene Christen sind und dann Heilsgewissheit haben. Die Protestanten, die ja alle auf Martin Luther zurückgehen, 800 Millionen weltweit, aber jetzt mal rein nur protestantischen, evangelischen Kirchen, nicht die Freikirchen, die kommen gleich nochmal extra. Luther war ja sozusagen der Vorreiter, der das aus dem Römerbrief herausgestrichen hat. Jeder, der an das Geschenk Gottes glaubt, kann seiner Gerechtigkeit und seines Heils gewiss sein. Also ein ganz klares Ja zur Heilsgewissheit. Dann kann man zusammenfassen, diese ganzen sogenannten Freikirchen, evangelikale Kirchen, sind etwa 700 Millionen weltweit, um so ein paar zu nennen, da gehören die Methodisten, die Heilsarmee Baptisten, die Mennoniten dazu, natürlich die Stadtmissionen und die Pfingstgemeinden und einige andere mehr. Sie sagen, das ist so diesen Kirchen gemeinsam, Gewissheit des Glaubenden, vor dem jüngsten Gericht von Gott, dem Richter, freigesprochen zu werden. Also auch da ein ganz klares Ja zur Heilsgewissheit. Schauen wir uns das Wort Heilsgewissheit einmal näher an. Gewissheit des Glaubenden, vor dem jüngsten Gericht von Gott, dem Richter, freigesprochen zu werden, was wir gerade schon gehört haben. Diese Gewissheit gründet sich darauf, dass Jesus Christus in seinem Kreuzestod stellvertretend die Schuld der ganzen Welt getragen hat und dem, der sich auf ihn verlässt, die von ihm geschaffene Vergebung zueignet. Und wenn wir uns das Wort nochmal in seinen Bestandteilen anschauen, dann setzt es sich ja aus Heil und Gewissheit zusammen. Und Heil kann man beschreiben, drückt Begnadigung, Erfolg, Ganzheit, Gesundheit und in der religiösen Bedeutung insbesondere Erlösung aus. Und Gewissheit ist das sichere Gefühl, Wissen in Bezug auf etwas Geschehendes, etwas, was für jemanden unzweifelbar eintritt oder sich unzweifelbar in bestimmter Weise verhält, unzweifelbare Sache, absolute Zuverlässigkeit, Bewusstsein, Klarheit, sichere Kenntnis, Gewissheit im Glauben, das Freisein von Zweifeln in seiner religiösen Überzeugung. Heilsgewissheit ist für mich seit meiner Bekehrung vor 53 Jahren immer selbstverständlich gewesen. Ich habe in der Zeit einen Glaubensgrundkurs besucht, beziehungsweise absolviert, das war so ein Fernkurs und unter anderem wurde da auch die Heilsgewissheit besprochen. Also für mich war das von Anfang an, von seit meiner Entscheidung für Jesus ganz klar. Umso geschockter war ich, als vor 3 Jahren auf einer Beerdigung ein Gemeindeglied aus meiner ursprünglichen Gemeinde, der ich aufgewachsen bin, was schon 20 Jahre vor mir wiedergeborene Christin war, mich nach der Traueransprache fragte, ob ich denn sicher sei, dass ich nach meinem Tod in den Himmel komme. Deshalb heute meine Frage an jeden Einzelnen von euch, und deswegen ist mir das Thema eben auch wichtig gewesen, dass ich das ausgesucht habe. Hast du Heilsgewissheit? Bist du gewiss, dass du nach deinem Tod in der himmlischen Welt bei Jesus sein wirst? Das ist die entscheidende Frage für unseren Glauben. Was sagt uns die Bibel zu Heilsgewissheit? Als erstes was sagt Jesus selber? Jesus sagt im Gespräch mit Nikodemus den ganz bekannten Satz, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gerade jetzt in der Passionszeit bedenken wir, dass Jesus an unserer Stelle für unsere Schuld gestorben ist. Deswegen dieser Abriss im ersten Teil. Und wenn wir diesen Glauben annehmen, haben wir das ewige Leben bei Jesus in seiner Herrlichkeit. Genau das bestätigt uns Jesus hier ganz persönlich. Ein weiterer Satz, den Jesus gesagt hat zu den religionsführenden Juden, als sie mit ihm im Gespräch waren: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Die Worte, die Jesus uns durch die Bibel gesagt hat, also das, was er zum Beispiel dem Nikodemus gesagt hat und viele andere Worte, die uns die Evangelisten überliefert haben, durch die Führung des Heiligen Geistes ist es aufgeschrieben worden. Und wir als Deutsche sind in der glücklichen Situation, dass wir die Bibel in unserer Muttersprache als ganze Bibel haben und lesen können. Und das ist ein wunderbares Privileg. Das geht längst nicht allen Menschen so auf der Welt. Es gibt noch ganz viele Menschen, die nur Teile von der Bibel übersetzt haben, nur das Neue Testament oder eben überhaupt noch nicht in ihrer Muttersprache die Bibel lesen können und das immer sozusagen im Kopf übersetzen müssen in eine andere Sprache, die sie halt in der Schule zum Beispiel gelernt haben. Meine Frage an euch, liest du regelmäßig in deiner Bibel? Weil das haben wir gerade gehört, das ist eben die Grundlage, das ist das Wichtigste. Am sinnvollsten, am besten ist es, wenn wir das jeden Tag tun. Dann die weiteren Verse, die uns etwas zur Heilsgewissheit sagen, da kommt ganz viel von dem Apostel Paulus. Er schreibt an die Gemeinde in Rom: Und wir werden ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Und ähnlich schreibt es an die Gemeinde in Ephesus: Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Hier betont Paulus besonders, dass wir nichts dafür tun müssen. Keine guten Taten, wir müssen nicht erst bessere Menschen werden, keine guten Werke oder was uns alles sonst noch einfallen würde. Allein aus Gnade, sagt Paulus. Und Jesus spricht uns gerecht. Wir müssen dieses Geschenk im Glauben nur annehmen. Das ist das Einzige, was wir tun müssen. Dann schreibt Paulus weiter, ebenfalls wieder an die Gemeinde in Rom. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Eigentlich hätten wir für unsere Schuld alle den Tod verdient. Das ist ja das, was wir in der Passionszeit bedenken, dass Jesus stellvertretend für uns, für unsere Schuld gesühnt hat, für unsere Schuld gestorben ist. Und wir bekommen ewiges Leben bei Jesus in seiner Herrlichkeit. Und er hat schon alles vorbereitet, heißt es, das spricht Jesus zu seinen Jüngern oder erzählt Jesus das seinen Jüngern. Im Johannesevangelium ist das nachzulesen. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Das ist doch wunderbar. Jesus erwartet uns schon. Er hat schon alles vorbereitet. Für jeden Einzelnen von uns, der an ihn glaubt. Weiter schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, da haben wir diese Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Jeder, der wiedergeboren ist, jeder, der Gottes Kind ist, Jesus in sein Leben aufgenommen hat und das glaubt, was Jesus gesagt hat, bekommt den Heiligen Geist und dieser wiederum gibt uns die Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind, also Gottes Söhne und Töchter. Ein großartiges Geschenk, was Gott, was Jesus uns da macht. Größer kann es gar nicht sein. Noch einmal der Jünger Johannes, und zwar im ersten Johannesbrief. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Ganz klar, es gibt nur entweder oder. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also Johannes betont hier nochmal, wenn wir Jesus, den Sohn Gottes, in unser Leben aufnehmen und an Jesus Christus glauben, haben wir bereits das ewige Leben. Also das müssen wir nicht erst irgendwo noch irgendwas machen und so, das, was gerade vorher schon Paulus gesagt hat, sondern das ist gewiss, das ist diese Gewissheit, die wir dann haben dürfen. Wir können sicher sein, dass es so eintreten wird, weil Jesus es uns zugesagt hat. Und Jesus sagt die Wahrheit, denn Jesus ist die Wahrheit. Es gibt also keinen Grund, daran zu zweifeln. Der Einzige, der Zweifel sät, das ist Satan, der Widersacher Gottes. Der versucht uns daran zweifeln zu lassen, dass wir Heilsgewissheit haben. Das ist der Angriffspunkt, den er eben hat, wenn wir schon wiedergeborene Christen sind, wenn wir Jesus schon in unser Leben aufgenommen haben, dass er dann immer wieder uns einreden will, ob das denn wirklich stimmt und da, ob du da wirklich sicher bist, dass du da wirklich in den Himmel kommst und so. Vielleicht stimmt das ja auch gar nicht und so weiter. Das kommt vom Widersacher, das kommt vom Satan. Das hat nichts mit der Bibel zu tun. Die Bibel sagt uns diese Zusagen, die wir gerade gehört haben. Und Jesus betont das auch nochmal gegenüber seinem Jünger Thomas. Da sind sie im Gespräch, die Jünger, und dann sagt Jesus zu Thomas, ich, also Jesus, bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also Jesus betont hier nochmal ganz unmissverständlich, dass es keinen anderen Weg zum ewigen Leben gibt. Keine andere Möglichkeit. Das, was uns die Welt einreden will, das ist dabei allen möglichen Religionen doch auch Wege gibt und manche Kirchen fangen dann auch an und sagen, ja, alle glauben an den gleichen Gott und alle kommen wir irgendwann in den Himmel und so. Das stimmt nicht. Also das wird hier ganz klar und deutlich von Jesus persönlich gesagt. Es gibt nur den einen Weg und alles andere sind Irrwege. Ob das nun der Hinduismus oder der Islam, was wir gerade alles gehört haben, Buddhismus, Okkultismus ist, Heiligen- oder Ikonenverehrung, das sind alles Irrwege und führen nicht zum ewigen Leben. Deshalb lasst mich noch einmal diese Frage stellen. Hast du Heilsgewissheit? Wirst du einmal nach deinem Tod bei Jesus sein, im Himmel, in der himmlischen Welt, in seiner Herrlichkeit. Wer noch Fragen hat, kann nachher gerne zu mir kommen oder auch zu einem von der Gemeindeleitung. Ich denke auch, ihr von der Gemeindeleitung seid gerne bereit, Fragen zu beantworten.